Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Boykottieren, kritisch begleiten oder besser gleich ganz wegschauen. Seit Tagen steht dieses Doha-Dilemma im Raum. Wie geht man um mit der Fußball-WM der Männer in Katar? Eine Frage, zu der sich auch die christlichen Kirchen in Deutschland positionieren müssen, weil die WM ein gesamtgesellschaftliches Ereignis ist und weil es eben nicht nur um Sport geht, sondern auch um Werte. Das ist gleich unser erstes Thema. Und wir schauen auf Iran, dort, wo seit Wochen die Proteste gegen die autoritäre Regierung anhalten und wo diese Regierung seit Wochen mit Gewalt antwortet. Und wir nehmen einen Zusammenhang dort genauer in den Fokus zwischen schiitischer Theologie und iranischer Theokratie. Heute spielt das deutsche Team zum ersten Mal bei dieser WM in Katar, was der Frage nach Boykott, ja oder nein, nochmal eine andere Qualität verleiht, weil die Versuchung, doch den Fernseher einzuschalten, für viele Fans vielleicht nochmal ein bisschen größer ist als jetzt beim Auftaktspiel Katar gegen Ecuador. Der Trend zum Public Viewing, der ist ja in den vergangenen Jahren immer größer geworden und auch die christlichen Kirchen haben sich an diesem Trend beteiligt. Mit Gemeinschaftserlebnissen kennt man sich dort ja auch gut aus. Aber da man sich nach eigenem Bekunden auch mit Werten dort gut auskennt, ist diese WM natürlich auch für die Kirchen eine Herausforderung. Und die Antwort auf diese Herausforderung, die fällt keineswegs einheitlich aus, auch innerhalb der Konfessionen nicht. Michael Hollenbach mit einem Stimmungsbild zur WM in den christlichen Kirchen in Deutschland.
Public Viewing in einer Kirchengemeinde bei der erfolgreichen WM 2014. Und diesmal:
Wer Public Viewing macht, sollte das nicht einfach so machen, sondern die Chance nutzen, über Menschenrechtsfragen zu diskutieren. Also sich schon inhaltlich auseinandersetzen mit diesem Ort.
Eugen Eckert ist Sportpfarrer der Evangelischen Kirche und der Stadionkapelle von Eintracht Frankfurt. Diese Empfehlung zum kritischen Public Viewing ist die Hamburger Auferstehungskirchengemeinde gefolgt. Pastor ist dort Jonas Göbel.
Wir haben das im Kirchengemeinderat besprochen und quasi pro und contra hin und her geworfen. Für uns war am Ende die Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir möchten die Übertragung nutzen, um mit den Menschen hier in unserem Stadtteil über das Thema Menschenrechte ins Gespräch zu kommen. Also dass wir die Pause bzw. die Zeit vor den Spielen explizit dafür nutzen und sagen, wir möchten kurze Berichte von Amnesty International zum Beispiel bringen und dann zumindest anbieten, dass man darüber spricht oder auch weiter sich darüber austauscht.
Damit gehören die Hamburger bislang zu den ganz wenigen Kirchengemeinden in Deutschland, die öffentlich zum Fußballgucken einladen. Pastor Jonas Göbel hätte sich eine konzertierte Aktion gewünscht.
Ich glaube, ich hätte es sehr schön gefunden, wenn wir als Kirchen gesagt hätten, wir übertragen es nicht aus folgenden Gründen. Dann hätte das vielleicht sogar Gewicht gehabt. Ich bin ein bisschen skeptisch bei so Einzelprotesten. Ich glaube, dass das sehr wenig Auswirkung hat.
Dass nur wenige Gemeinden Public Viewing anbieten, das dürfte allerdings nur bedingt an der umstrittenen Katar-WM liegen. Das Flair eines Public Viewing ist im Sommer auf dem Kirchplatz mit Bier und Bratwurst ein ganz anderes als im Winter im Gemeindesaal. Hands up for your colors. Die katholische Hochschulgemeinde in Frankfurt am Main hat bei den vergangenen Welt- und Europameisterschaften regelmäßig ein Public Viewing angeboten. In diesem Jahr nicht.
Weil es natürlich in der Form dann schon auch ein Konsumieren damit ist. Also ich kann halt nicht sagen, da sind schon im Vorfeld der WM wahrscheinlich mehrere tausend Menschen gestorben und ich setze mich da hin und genieße es, weil die Unterhaltung so toll ist und ich bei der Gelegenheit aufklären kann.
Pfarrer Joachim Braun erläutert, warum die Hochschulgemeinde diesmal zu einem öffentlichen Boykott der Spiele aufruft.
Einmal das Thema Nachhaltigkeit, also Stadien, die in der Wüste aufwendig klimatisiert werden müssen, um überhaupt einen Spielbetrieb möglich zu machen. Es gibt das Thema der Menschenrechte, der Umgang mit Gastarbeitern und den vielen Toten, die es beim Bau von den Stadien gegeben hat. Und zu guter Letzt einfach auch, dass wir den Eindruck haben, es geht eigentlich gar nicht mehr um den Sport in dem Ganzen. Irgendwie hat auch das Gros, habe ich den Eindruck, von unseren Studierenden einfach keinen Bock mehr auf diese WM.
Einen öffentlichen Boykott lehnt der Passauer Bischof Stefan Oster ab. Er ist in der Deutschen Bischofskonferenz zuständig für den Sportbereich.
Ich fände es jetzt problematisch, Fußballfreunden die Freude am Sport zu nehmen. Also die Entscheidung für Katar, die sicherlich eine problematische ist als Austragungsland, die ist ja vor vielen Jahren getroffen worden, ich glaube vor 12 Jahren. Da waren alle noch zwischen Erstaunen und Entsetzen. Und die Entscheidung ist jetzt getroffen. Und ich glaube, der Kern des Problems liegt bei damals und nicht so sehr bei heute. Also ich würde jetzt nicht einfach Fußballfans das schlechte Gewissen machen und ihnen die Freude am Sport nehmen.
Aber gegen kritische Informationen spricht natürlich nichts. So fragt die katholische Erwachsenenbildung in Frankfurt in einer Podiumsdiskussion am 2. Dezember nach der, so der Titel, Weltmeisterschaft der Grausamkeiten. Dabei geht es auch um die These, der Westen müsse mehr Verständnis für die islamisch-arabische Kultur aufbringen.
Das ist, gelinde gesagt, kein Argument und einfach absurd. Menschenrechte sind nicht kulturell relativierbar. Fragen der Menschenrechte stehen schlichtweg über der Kultur und über kulturelle Fragen. Ja, also ich kann nicht die Verfolgung von queeren Menschen, von Homosexuellen kulturell legitimieren, ernsthaft.
Sagt Martin Breuer vom Bistum Limburg.
Die FIFA und vielleicht sogar der professionelle Fußball insgesamt haben sich denkbar weit von Ethik und Würde entfernt. Und dass diese Sportveranstaltung WM in Katar an sich hätte nie dorthin vergeben werden sollen.
Unter dem Titel »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit« hat die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, eine Broschüre herausgebracht über die umstrittene WM in Katar. In dieser Broschüre geht es auch darum, dass das Megaspektakel ausgerechnet in der Adventszeit stattfindet. Das ist sowohl dem evangelischen Sportpfarrer Eugen Eckert als auch dem katholischen Sportbischof Stefan Oster ein Dorn im Auge.
Die Adventszeit wird bei uns als Bußzeit angesehen, in der in dunklen Zeiten sich das Licht vermehrt. Da ist natürlich eine Veranstaltung, die mit Glanz und Glitzer und Gloria daherkommt, kontraproduktiv.
Das ist die Zeit, in der bei uns die Christkindlmärkte sind und ich kann mir da eine Kombination nicht so leicht vorstellen. Aber natürlich, die Adventszeit hat auch einen besinnlichen Charakter, einen geistlichen Charakter. Das ist für uns natürlich als Kirche auch herausfordernd. Wobei man, wenn man ehrlich ist, auch sagen muss, unsere Adventsmärkte haben vielfach auch ihren geistlichen oder besinnlichen Charakter verloren und sind ähnlich wie der Sport oder der Fußball kommerziellen Interessen stark untergeordnet. Und das ist natürlich auch eine Spannung, die wir erleben.
Ich muss nur aber auch immer wieder sagen, mit dem Zitat von Gustav Heinemann, wer mit einem Finger auf andere zeigt, zeigt mit drei auf sich selbst. Wir fragen ja auch in aller Regel hier in unserem christlichen Abendland nicht danach, wann Ramadan ist und ob Bundesligaspieler, die gläubige Muslime sind und die fasten müssen, ob die überhaupt in der Lage sind, Leistungen zu erbringen. Also wir machen unser Ding und jetzt macht halt ein muslimisches Land sein Ding und fragt nicht, wie ist das mit Ewigkeit, Sonntag, Totensonntag, wie ist das mit dem Advent? Das ist eine mögliche Sichtweise, für uns ist sie halt schwer zu verdauen.
Eugen Eckert hat sich schon vor 7 Jahren öffentlich festgelegt.
Ich gucke keinen Fußball. Ich werde keinen Bildschirm einschalten, sondern ich gehe in Konzerte, ich backe Plätzchen, ich feiere Advent und lasse mir mein Leben nicht vom Fußball diktieren.
Wobei dem Frankfurter Pfarrer auch bewusst ist,
es ist natürlich klar, in Deutschland wird es so sein, je weiter sich die deutsche Nationalmannschaft Richtung Finale qualifiziert, desto größer wird das Interesse sein. Da mache ich mir ja auch keine Illusionen.
Und umgekehrt, ein frühes Aus der Nationalmannschaft würde die Boykottzahlen nach oben schnellen lassen.
Kirchen positionieren sich zur WM in Katar. Das war ein Stimmungsbild von Michael Hollenbach. Während diese WM also umstritten ist, hat doch eine Mannschaft in dieser Woche ein politisch starkes Signal gesetzt. Das Team aus Iran, das demonstrativ das Singen der eigenen Nationalhymne verweigert und damit seine Distanz zur iranischen Regierung klargemacht hat und möglicherweise dafür in der Heimat dann Konsequenzen fürchten muss. Iran ist ein autoritär geführter Staat, eine Theokratie, also auch eine Regierungsgewalt, die sich religiös legitimiert. Auf diese religiöse Legitimation schauen wir im Folgenden. Der Iran ist schiitisch dominiert, Anders jetzt als zum Beispiel dessen Antipode in der Region Saudi-Arabien, das ist ja sunnitisch bzw. wahhabitisch dominiert. Und in ihrem Ursprung unterscheiden sich diese beiden Großströmungen im Islam ja vor allem durch die Frage nach der legitimen Nachfolge des Propheten Mohammed. Es geht also auch hier schon um die Frage von Herrschaft. Und wenn wir von Schiiten oder Schia reden, dann meinen wir meistens die sogenannte Zwölfer-Schia, eine Strömung, die auch im Iran die Mehrheit stellt und die auch einen wichtigen Pfeiler im politischen System des Landes darstellt. Darüber spreche ich mit Ulrich Pick, Religionsjournalist und lange Jahre ARD-Korrespondent für Iran. Ich grüße Sie, hallo.
Ja, grüße Sie, Herr Schulz.
Dann fragen wir doch mal zuerst, was macht das Schiitentum dort im Iran aus, jetzt auch in Abgrenzung zum Sunnitentum?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, der zentrale Punkt ist die Nachfolge des Propheten, also die Figur von dem Cousin und Schwiegersohn des Propheten Ali ibn Abi Talib und seine Nachfolger. Und diese Nachfolger, 12 an der Zahl, werden Imame genannt. Und der 12., der letzte, der sogenannte Mahdi, ist dann irgendeinmal ja entrückt, heißt es, er wird wiederkommen wie der Messias. Und das ist zentral für die Auffassung der 12er Schia. Dann fällt noch auf, das sollte man vielleicht sagen, dass die schiitische Theologie wesentlich philosophischer ist. Also die meisten Philosophen in der islamischen Geschichte waren Schiiten. Und was sehr, sehr interessant ist, der Schiismus kennt eine eigene Rechtsfindung, den Ijtihad, während in der Regel bei den Sunniten der Taklid, also die Nachahmung alter Rechtsprechung, dominiert.
Und es gibt ja auch etwas, was es im Sunnitentum in der Form nämlich nicht gibt, nämlich eine klerikale Hierarchie. Was macht die aus?
Es gibt verschiedene Ränge. Derjenige, der die Fähigkeit hat, ein Rechtsurteil zu finden, also die Befähigung zum Ijtihad hat, der wird Mujtahid genannt. Das ist die Grundlage und darauf bauen sich dann andere Stufen auf. Die nächste Stufe ist der Hujjat al-Islam, das heißt übersetzt Beweis des Islams. Dann kommt der Ayatollah, den Namen kennen wir ja, Siegel Gottes heißt das. Und ganz oben, in seltenen Fällen, gibt es diesen Rang, das ist der Groß-Ayatollah oder Majar Taklid, Quelle der Nachahmung. Also man kann das schon mit dem Katholizismus in gewisser Hinsicht vergleichen.
Und jetzt habe ich schon gesagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Theologie und politischem System im Land und in dieser Form entwickelt von Ayatollah Khomeini. Was ist das für ein Zusammenhang und was hat das mit dem Rechtsgelehrten zu tun, den Sie auch gerade erwähnt haben?
Ja, dieses iranische System, was ja einmalig ist, trägt den Namen Velayat-e Faqih, was so viel heißt wie Statthalterschaft des Rechtsgelehrten. Es ist ein Modell, was Ayatollah Khomeini in seinem irakischen Exil kreiert hat. Und es sieht vor, dass an der Spitze eines Staates ein schiitischer Rechtsgelehrter steht, der uneingeschränkt regiert. Und dieser Rechtsgelehrte, das sagt auch die Verfassung, ist der Statthalter des 12. Imams, des Mahdi, des Messias, der wiederkommen soll. Er ist sozusagen die Vorhut und er nimmt seine Stellung wahr. Allerdings muss man auch hinzusagen, dass dieses ganze Modell der Statthalterschaft des Rechtsgelehrten unter Schiiten höchst umstritten ist. Beispielsweise der höchste Theologe in Irak, Großayatollah Ali Sistani, hält davon gar nichts.
Die islamische Revolution in Iran 1979, also mehr als 40 Jahre ist es jetzt her. Wie haben diese mehr als 4 Jahrzehnte das Land verändert?
Der Impuls von Anfang an war ja, dass der Alltag von religiösen Vorschriften durchzogen wird. All das ja, ist zur Gängelung geworden und das hat eine fatale Folge gehabt, dass nämlich in Iran die Moscheen so leer sind wie in keinem anderen Land des Vorderen Orients. Hier hat man die Religion so überstrapaziert, dass sie ins Gegenteil geschlagen ist.
Das heißt auch, dass man von einer religiösen Bevölkerung dann so gar nicht mehr sprechen kann, wenn die Moscheen leer sind?
Im Grunde genommen schon. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Es gibt inoffizielle Zahlen, die sagen, 30% der Iraner sind noch bekennende Muslime. Viele Iraner bezeichnen sich als nicht religiös. Es gibt auch etliche, die zum Christentum übergetreten sind. Da gibt es auch keine richtigen Zahlen. Aber wie gesagt, der Status der Islamischen Republik Iran ist geprägt durch viele Leute, die dem Islam den Rücken gekehrt haben.
Dann schauen wir mal auf die religiösen Minderheiten. Deren Lage ist mitunter schwierig. Wie steht es um diese Minderheiten?
Wir sollten vielleicht zu Anfang sagen, dass der Iran als einer der wenigen Länder im Nahen Osten die religiösen Minderheiten in der Verfassung erwähnt. Paragraph 13 erwähnt sie und legt fest, dass 5 Sitze der 290 Parlamentssitze religiösen Minderheiten angehören. 3 für Christen, eine für Juden und noch einer für die Zoroastrier. Und das ist schon eine Besonderheit. Wer nicht erwähnt wird, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, sind die Bahai, die werden ja schwer verfolgt.
Bleiben wir mal bei einer anderen Minderheit, nämlich die Lage der Christen. Da ist es ja offenbar so, Christ ist nicht gleich Christ im Iran. Warum nicht?
Ja, weil man unterscheiden muss zwischen angestammten und neuen Christen. Die angestammten Christen sind vor allem Armenier. Man spricht von etwa 70.000 noch, Zahl abnehmend. Und dann die Assyrer, rund 20.000. Das sind sozusagen einheimische Christen. Das sind auch die, die die 3 Parlamentssitze besetzen. Und dann gibt es jede Menge Protestanten, wobei meine flapsige Bemerkung, jede Menge nicht mit Inhalt gefüllt werden kann. Man weiß letztendlich nicht, wie viele Protestanten es in Iran gibt. Aber es zeigt sich, die Zahl der Christen aus Frust gegenüber dem Islam steigt.
Und was ist mit der jüdischen Bevölkerung? Wir wissen ja, für die iranische Politik gilt der Staat Israel als politischer und auch ideologischer Feind. Aber wie ist es mit der Lage der jüdischen Bevölkerung im Land selbst?
Es ist die größte jüdische Minderheit im Nahen Osten außerhalb Israels, aber seit Jahren kräftig abnehmend. Und sie sind natürlich immer in der Gefahr, als Verräter dargestellt zu werden. Sie haben es gerade schon gesagt, Israel ist der Hauptfeind Irans. Dadurch gerät man immer wieder in den Verdacht, pro-israelisch zu sein. Und es gibt natürlich ein zweites Problem. Iran sagt, wir sind zwar gegen Israel, aber wir praktizieren keinen Antisemitismus. Und da muss man natürlich viele, viele Fragezeichen dran machen. Beispielsweise der ehemalige Präsident Ahmadinejad war ja ein bekennender Holocaust-Leugner und hat auch eine Konferenz von Holocaust-Leugnern 2006 installiert. Also so gesehen, den Juden geht es sehr, sehr schlecht dort. Die reiten auf einer Messerklinge sozusagen.
Es gibt noch eine andere Religion, die ist, haben Sie auch schon erwähnt, die Zoroastrier. Das ist eine ja der ältesten monotheistischen Religionen überhaupt. Und das aber nicht nur mit dem Ursprung in Persien, also im Iran. Ist hier damit auch Teil eigentlich des reichen kulturellen Erbes dieses Landes, oder?
Ja, im Grunde genommen schon. Sie werden ja im Ausland als Parsen, als Perser auch bezeichnet. Es leben heute noch so rund 25.000 davon in Iran, 10.000 vor allen Dingen in der schönen Stadt Yazd in der Wüste. Und dort gibt es einen großen Feuertempel, der seit mehreren hundert Jahren brennt. Sie werden fälschlicherweise oft als Feueranbeter bezeichnet, was nicht stimmt. Und es lohnt sich auch dorthin zu fahren. Und der Zoroastrismus war ja die Staatsreligion des Persischen Reiches. Und das sieht man heute sehr häufig, wenn man beispielsweise in große Städte wie Teheran fährt. Da trifft man oft Jugendliche, die zeigen sich dann mit einem T-Shirt, auf dem das Bild eines Fahavahar ist. Das ist ein geflügeltes zoroastrisches Wesen, das die menschliche Seele symbolisiert. Und sie sagen, Leute, wir sind Zoroastrier. Ich bin kein Muslim, ich bin Perser. Und ich denke, die Iraner, die ja ein sehr stolzes Volk sind und auf 3000 Jahre Geschichte zurückblicken, gerade in Abgrenzung zu den Arabern, die ihnen ja den Islam gebracht haben, da schaut man dahin, was sind unsere religiösen Wurzeln eigentlich? Und da wäre durchaus ein Potenzial, aber wie groß ist es, sehr, sehr schwer zu sagen.
Lassen Sie uns noch kurz zum Ende über die Bahai sprechen. Wir berichten immer mal wieder in Tag für Tag über diese religiöse Minderheit im Iran. Es ist die größte religiöse Minderheit im Land. Wie steht es derzeit um die?
Sehr, sehr schlecht, um es ganz knapp zu sagen. Es gibt ja einen Knackpunkt, nämlich dass der Religionsgründer der Bahai, Baha'ullah, sich in der Nachfolge des Propheten Mohammed sah. Aber für Muslime, vor allen Dingen für Islamisten wie in Iran, ist das ein No-Go. Nach dem Propheten Mohammed kann es keinen mehr geben, keinen Propheten, keinen Leiter einer religiösen Vereinigung. Und deshalb werden sie verfolgt. Sie werden von den Unis ausgeschlossen, ihre Gräber werden geschändet. Und teilweise ist es so, dass wenn die Kinder an die Schule gehen oder dann junge Erwachsene an die Universitäten, dass sie sich selbst verleugnen müssen. Sie müssen sich als Schiiten bezeichnen. Die neunköpfige Riege der Bahai, die Yaran, also das ist der sogenannte geistliche Rat, saß über Jahre im Gefängnis. Und was ganz, ganz problematisch ist, ist ja, dass das Hauptheiligtum der Bahai in Haifa, in Israel ist. Das heißt, wenn man sich als Bahai in Iran lebend in Bezug setzt zu diesem Heiligtum, kommt man immer in Konfrontation, weil es in Israel, im Land des Hauptfeindes liegt. Kurzum, die Bahai sind in Iran in einer äußerst bedrückenden Lage.
Ein Blick auf die Lage der Religionen im Iran war das mit Ulrich Pick. Dankeschön.
Gerne. Thank you.
Über die Rolle der christlichen Kirchen in der Zeit des Nationalsozialismus wurde schon viel berichtet und viel geschrieben. Was bis heute wenig bekannt ist, ist die Geschichte eines NS-Zwangsarbeitslagers, das von 1942 bis 1945 von Kirchengemeinden im Berliner Stadtteil Neukölln betrieben wurde und wo verschleppte Männer und Frauen unter anderem aus der Ukraine unter erbärmlichen Bedingungen arbeiten mussten. Nun wurde am Ort dieses einstigen Lagers eine Gedenkstätte eröffnet und Peter Kaiser war bei der Eröffnung dabei.
Liebe Gäste, herzlich willkommen zur Andacht, Gedenken und Einweihung der neuen Gedenkstätte NS-Zwangsarbeit für die evangelische Kirche am Friedhofslager Berlin-Neukölln.
39 evangelische und 3 katholische Kirchengemeinden unterhielten von 1942 an 3 Jahre lang auf dem Jerusalemfriedhof 5 in Berlin-Neukölln ein Zwangsarbeiterlager. Ulrike Trautwein, Generalsuperintendentin des Sprengels Berlin, sagt, hier lebten an die 100 Menschen, verschleppt aus dem Osten.
Und es waren auch vor allem junge Leute, sehr junge Leute, Ukrainer, Weißrussen und so weiter. Also 16, 17 und natürlich auch Ältere, klar. Aber wirklich richtig Jugendliche zum Teil. Und das ist eine schreckliche Vorstellung, wenn man sich das überlegt, dass die verschleppt wurden und dann hier unter so elenden Bedingungen leben und arbeiten mussten.
Dieses Lager war das einzige seiner Art in Deutschland, das ausschließlich von der Kirche eingerichtet und geleitet wurde. Marion Gardey ist Pfarrerin und Beauftragte für Erinnerungskultur der EKD. Die Gedenkstätte steht dort, wo einst das Lager war.
Noch nicht alles ist vollendet. Manches war baulich durch Pandemie und kriegsbedingte Verzögerung nicht zu schaffen. Zum Beispiel die große Informationswand mit der neuen Ausstellung, die eigentlich lange fertig ist. Sie konnte nicht eingesetzt werden.
Zur Gedenkfeier kam auch der evangelische Landesbischof Christian Stäblein. Auf die Frage, mit welchen Gefühlen er die Gedenkstätte betrete, sagt er, mit großer Scham und
auch schuldbekennend im Namen derer, die dieses Unrecht hier begangen haben. 42 Gemeinden haben hier ein Zwangsarbeiterlager unterhalten und also davon profitiert. Profitiert vom Krieg und vom Unrecht. Das ist die Perversion allen kirchlichen und christlichen Auftrags.
Nach Hinweisen aus Kirchengemeinden und Unterlagen des Landesarchivs begannen im Jahr 2000 die Forschungen zum Zwangsarbeiterlager. Wolfgang Krogel, Leiter des Landeskirchlichen Archivs.
Nachdem die Unterlagen in den Archiven der Kirchengemeinden und des Landeskirchlichen Archivs zeigten, dass es tatsächlich ein solches Lager gegeben hat, ist dann die Entscheidung seitens der EKD in die Richtung gegangen, dass die evangelische Kirche sich an dem Entschädigungsfonds damals mit 10 Millionen D-Mark beteiligt. Und hier in der Landeskirche sind dann die Forschungen ausgelöst worden in großem Umfang.
Anders als die EKD, die evangelische Kirche in Deutschland, beteiligte sich die katholische Kirche nicht an dieser Form der Entschädigung. Sie überließ es jenen katholischen Einrichtungen, in denen Zwangsarbeiter gearbeitet hatten, selbst Entschädigungen vorzunehmen. Die evangelische Kirche ging einen anderen Weg.
Wir haben dann sofort begonnen, die ehemaligen Zwangsarbeiter aufzusuchen, die Namen festzustellen. Und von dort aus kam dann der zweite Gedanke, das ist der, ein Gedenken zu etablieren. Zu diesem Zweck haben die Kirchengemeinden den Gedenkstein, der hier auf dem Gelände auch zu sehen ist, gestiftet.
Bei der Eröffnung trugen Schüler Zeitzeugenberichte vor.
Zum Alltag als kirchlicher Zwangsarbeiter sagte Herr Sadürko, jeder dachte daran, wo und wie man sich etwas zu essen beschaffen konnte. Wir gingen zum Bahnhof und stahlen Kartoffeln aus den Waggons. Wenn man erwischt wurde, kam man in das Arbeitserziehungslager. Obwohl ich selbst erlebt hatte, wie schrecklich es dort war, war mein Hunger stärker als die Angst.
Eine Gedenkstätte am Ort eines Zwangsarbeitslagers in Berlin-Neukölln, das dort von Kirchengemeinden betrieben wurde. Und von dort war das ein Bericht von Peter Kaiser. Und es war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein und hier im Anschluss nach den Nachrichten gibt es dann unser Magazin Agenda. Und dort begrüßt sie mein Kollege Sören Brinkmann und zwar mit diesem Thema. Die Zukunft der Innenstädte haben große Kaufhäuser ausgedient. Und wie immer können Sie sich an dieser Sendung beteiligen mit Ihren Ideen, Fragen, Anregungen und Anmerkungen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464 oder mit einer Mail direkt ins Studio agenda@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.